Total beglubbt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg zieht nach einem mühevoll erkämpften 2:1-Sieg in die nächste Pokalrunde ein und straft den Club-Pessimismus damit weiter. Lügen, Pokal ist nicht nur einmal im Jahr. Und damit herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe Total Beklubbt hier in der neuen Saison. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Zum einen, wie schon letzte Woche, Alexander Endl von Clubfans United. Hallo Alex.
Hallo.
Und zum anderen, zum ersten Mal in dieser Saison, Felix Völke. Hallo.
Hallo.
Ja, euch beide findet man auf Twitter, wenn man Alex schreiben möchte, @clubfans_united, Felix findet man @flixonfire, mich findet man auch auf Twitter, @fikes. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch direkt an, ja, totalbeklubbt schreiben, @totalbeklubbt bei Twitter oder einfach mal totalbeklubbt bei Facebook suchen. Und wir wollen uns heute in der Sendung natürlich über das Pokalspiel unterhalten, aber nicht nur über das Sportliche, sondern auch darüber, wie denn das mediale Echo, die Berichterstattung und auch die Fanreaktionen darauf waren. Alexander hat da einen Kommentar auf Clubfans United geschrieben, der dann uns so ein bisschen als Grundlage der Diskussion dienen soll. Und wir wollen natürlich auch über den Neuzugang des 1. FC Nürnberg sprechen, denn aus Japan kommt ein neuer Offensivspieler und neue Hoffnung auf kreative Momente. Yuya Kubo heißt der gute Mann, kommt aus Gent und darüber wollen wir uns natürlich auch noch unterhalten. Aber anfangen wollen wir natürlich, Felix, mit dem Pokalspiel. Ja, man geht ja als Clubfan, oder so geht es zumindest mir, immer mit so einem leichten Bauchkrummel in so eine Partie rein, auch wenn die letzten Jahre in der ersten Runde dann doch recht erfolgreich waren. Aber überzeugend war das jetzt in den allerseltensten Momenten. Und ja, welcher Bundesligist hat es schon mal geschafft, gegen einen Fünftligisten auszuscheiden? Richtig, der 1. FC Nürnberg 2001 gegen Ulm. Insofern, ja, wie ging es dir, als du ja vor dem Spiel dann ja den Anpfiff näher kommen sahst?
Naja, also grundsätzlich muss ich immer an den Banner denken. Ich weiß nicht, wann er in der Kurve war, aber auf jeden Fall fand ich den sehr passend. Pokal ist nur einmal im Jahr. Ich glaube, das war irgendwann vor 2 oder 3 Jahren, was beim Club ja auch öfter mal passieren kann, wie wir wissen. Ja, ansonsten bin ich eigentlich mit Zuversicht da reingegangen. Natürlich denkt man sich ja, okay, Fünftligist, dann könnte der Club vielleicht genau in seiner Rolle wieder verfallen und es vielleicht verkacken. Aber insgesamt hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl und habe gedacht, das schaffen sie vielleicht nicht mit links, wie das Hashtag hieß, aber ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass dann Sky Go ausgefallen ist und ich ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich das Spiel dann angucken konnte. Das ist noch ein anderes Thema, aber ansonsten, wie gesagt, ein gutes Gefühl gehabt.
Ja, da ging es uns beiden immerhin schon mal gleich. Am Ende sollte es ja egal sein, ob wir es live oder real life sehen. Alex, wie ging es dir?
Ja, ich war nicht sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Also ich habe gleich gesagt, also Fünftligist war bei allem Unkenrufen, die man den FC Nürnberg gern nachsagt, dann doch eine Liga zu niedrig in dem Sinne. Ich dachte, das kann nicht schief gehen, das werden wir heimschaukeln. Und dass es dann ein bisschen spannender geworden ist als gewünscht, das haben wir jetzt ja mittlerweile aufzuarbeiten.
Eine Sache war vor dem Anpfiff, beziehungsweise in den Tagen davor ja auch noch relativ spannend, Alex. Es ging darum, wer denn im Tor stehen würde. Am Ende wurde es nicht der Neuzugang Martenia, sondern eben Fabian Pretlo. Und damit haben wir dann eine erste Elf nur aus Aufstiegshelden quasi gesehen. Ja, letzten Endes ist es aber gegen den Fünftligisten egal, wen man da auf das Feld schickt, weil die Qualität, egal ob erste oder zweite Garde, eigentlich ausreichend hoch sein muss.
Ja, bei der Sache Pretlo, Martinho, es hat mich jetzt nicht gewundert, dass er spielt. Da haben wir ja beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Da haben wir gesagt, das kann vielleicht genau deswegen der Grund sein, dass jetzt Pretlo spielt, weil er eigentlich Martinho sieht. Das hat ja letztes Mal Jakob auch ein bisschen so vertreten, die Theorie. Aber es hieß ja wohl dann davor doch, dass derjenige, der gespielt hat am Samstag, auch erstmal mindestens die Nummer 1 ist. Und das war dann doch für mich ein bisschen überraschend, dass ich da scheinbar Pretlo jetzt erstmal durchgesetzt hat und daher war ich schon etwas überrascht, dass er spielt, ja.
Ja, wobei Kölner ja das als erste Phase tituliert hat und die erste Phase kann man, denke ich, gut und gerne eben bis zum Mainz-Spiel laufen lassen, weil dann ja die erste Länderspielpause schon wieder ins Haus steht. Insofern sind es 2 Bundesligaspiele, in denen er sich beweisen kann und dann geht das Rennen um die Nummer 1 wahrscheinlich von vorne los. Felix, es ging dann in dem Spiel eigentlich recht flott los. Lass uns ganz allgemein über die erste Halbzeit sprechen. Der 1. FC Nürnberg hat da, ja, meiner Meinung nach nicht so viel verkehrt gemacht, außer eine Sache, und die hat ihn im Prinzip ja auch schon in der letzten Saison mitunter so ein bisschen begleitet. Chancenverwertung ist da das Stichwort.
Ja, also insgesamt hatten wir schon genug Chancen, also Schüsse aufs Tor, so statistisch, aber es war so nicht, also zwingende Chancen waren auch dabei, aber der Ball landet einfach viel zu selten im Tor. Also ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen, vielleicht auch mit dem Neuzugang, aber insgesamt genau das Problem, das wir auch öfter mal hatten, wenn es eine kleine Flaute gab in der zweiten Liga, einfach der Ball ins Tor. Er wurde oft, also letzte Saison auch manchmal einfach versucht, zu oft reinzutragen und hätte man schießen sollen, aber vielleicht ändert sich das noch.
Ja, vielleicht ändert sich das. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Positiv, Alex, war sicherlich, dass Ishak zu alter Goalgetter-Form gefunden hat, auch schon in der ersten Halbzeit, wobei er natürlich auch sträflich alleine vor dem 0:1 steht. Das muss man ja auch einfach, oder 1:0 aus Sicht des ersten FC Nürnberg, muss man ja auch so sagen. Es war im Prinzip aber so eine Partie, gerade in der ersten Halbzeit, wo der FCN vor allem über Standards Gefahr entwickelt hat, das kennen wir aus der zweiten Liga, das soll auch in der ersten Liga nach allen Aussagen ein Mittel der Wahl sein. Nichtsdestotrotz hatte man oft, oder ging mir zumindest so, den Eindruck, dass der FCN es ganz gut bis vor das Tor schafft, aber dann links die Räume schlicht und ergreifend so eng macht, dass es eben dann vielleicht mit dem letzten Pass einfach nicht so geklappt hat, dass dann die von Tim Leibold im Nachhinein beschriebene Feinschliff einfach so ein Stückchen fehlt, dass da die Bewegung nicht so da ist von den Leuten in vorderster Reihe. Und so, waren dann zwar irgendwie Chancen da, ohne aber, dass man den Eindruck hatte, die ganz, ganz großen Dinger da beim FCN gesehen zu haben.
Ja, den Eindruck hatte man sicher immer, dass dieses Bild des Kreislaufs wie im Handball um die Box herum, aber nicht richtig reinkommen. Und wenn man drin war, hat man es nicht richtig abgeschlossen. Ich glaube, das haben alle so gesehen. Nichtsdestotrotz sage ich mal so, das Spiel ist natürlich gegen so einen Fünftligisten oder einfach einen unterklassigen Gegner auch meistens genauso anzuschauen. Vor allem, wenn es um was geht und nicht nur ein Testspiel ist. Das heißt, die igeln sich extrem ein und machen eigentlich wirklich nichts anderes, außer so hinten sich reinzustellen und eben auf Biegen und Brechen jeden Zweikampf zu suchen und die Räume eng zu machen. Und dass dann eine junge Mannschaft, die jetzt auch nicht gerade die Kreativspieler par excellence in den Reihen hat, da Schwierigkeiten hat, das sagt ja auch nichts Neues. Ne? Ich sage immer so, nach 15 Minuten ist das Spiel eigentlich geknackt, denn das ist das Schwierigste gegen so einen Gegner, mal das 1:0 zu machen. Das hat man geschafft, es hat auch gar nicht so lange gedauert mit den 15 Minuten. Der Knackpunkt war für mich dieser Elfmeter, der plötzlich den Glauben in diese andere Mannschaft gegeben hat und auch das eigene Spiel dann blockiert hat, dann war es natürlich noch schwieriger.
Ja, du sprichst es an, dieser Elfmeter in der 19. Minute, wenn ich jetzt richtig liege, der ist natürlich ein Punkt, über den wir reden müssen, Felix. Man führt 1:0 kurz vorher und dann geht diese Diskussion los. Die einen sagen, es ist geschickt gemacht vom Linkser, die anderen sagen, es ist einfach nur eine kackendreiste Schwalbe oder zumindest ein Offensivfoul. Der Sky-Kommentator hat sich dann im Laufe der Partie auch 5-mal umentschieden, meiner Meinung nach. Aber eigentlich gibt's da nicht so viel zu deuteln, dass Tim Leibold vielleicht unglücklich agiert, aber das Ganze kein Elfmeter ist.
Ja, also ich finde auch, also den muss man echt nicht geben. Also in 10% der Fälle kann man den vielleicht geben, aber ansonsten, er häkelt sich da halt mit dem Bein irgendwie nach links so rein und also keine Ahnung, für mich war das definitiv kein, also ich hätte nicht gepfiffen, das wäre für mich kein Elfmeter gewesen. Und wie du auch sagst, auch der Moderator irgendwann später hat er ja gesagt, das war clever gemacht, das fand ich ein bisschen daneben, aber ansonsten hat er auch 5-mal gesagt, er bringt ihn nicht zu Fall. Also er war sich selber unsicher und also wie gesagt, ich hätte ihn nicht gepfiffen und für mich definitiv kein Elfmeter gewesen. Das war echt unglücklich und das hat den FCN, wie Alex auch gerade schon gesagt hat, so ein bisschen aus der Bahn geworfen und natürlich links so ein bisschen Feuer unterm Hintern gegeben, dass sie da was schaffen können und jetzt erstmal ein Tor geschossen haben und kurz vorher lief es ja eigentlich auch nach dem Tor für den FCN ganz gut. Es war ein gutes Spielaufbau und jetzt nicht die zwingenden Chancen, aber Fuchs und Leibold und Sadio und Srelak da vorne haben schon weiter gespielt, um irgendwie ein Tor zu machen und dann halt so ein so ein Ding, und da kann man Leibold auch null einen Vorwurf machen, weil was soll er machen? Er hat sein Bein reingehauen, also der Angreifer. Und später hat der Moderator auch noch gemeint, also das war eine Meinung von ihm, von den fünf, was du meinst, vielleicht hätte man auch eher offensiv faul pfeifen können. Das war nämlich das, was ich mir auch gedacht habe. Also im Prinzip haut er sein Bein rein und fällt dann hin, obwohl er sein Bein reinhaut und Leibold nichts macht. Also ganz komische Situation, ganz komischer Elfmeter.
Alex, Felix hat es angesprochen, diese 5 Minuten zwischen dem Ausgleich und dem Führungstreffer, da war der FCN dann mal so ein bisschen ins Rollen gekommen, hätte da vielleicht auch schon auf 2-0 stellen können, / müssen. So gibt's dann eben dieses 1-1 und ja, dann diese unangenehme Situation, eben quasi wieder von vorne anfangen zu müssen. Du hast gerade angedeutet, der gegnerischen Mannschaft unfreiwillig so ein Stück weit Glauben eingeimpft zu haben, und schlägt dann in solchen Momenten eben auch das Alter der Mannschaft beim FCN durch?
Ich glaube es noch nicht mal so. Ich glaube, das ist, man hat jetzt wirklich eine ganze Menge an DFB-Pokalspielen, auch zumindest in den Zusammenfassungen am Wochenende wieder gesehen und ja auch die letzten Jahre immer verfolgt. Das ist doch immer das gleiche Spiel, dass sich diese Abläufe da immer sehr, sehr ähneln. Und wenn ich jetzt mal vergleiche mit dem gerade abgelaufenen Spiel von Köln, das sie dann relativ souverän gewonnen haben, da lief es ja genau umgekehrt. Dann kriegt halt Herr Rodde, wie gesagt, dann als höherklassigen Verein dann ein Abseitstor, zumindest eine sehr kritische Situation, eben nicht weggepfiffen, dann machen sie das Tor, dann machen sie das 3-1 damit auch wieder aus Abseitsposition. Und dann zieht es leicht aus, und das hat eigentlich nichts mit alt oder jung zu tun, das ist eigentlich, glaube ich, einfach die Gesetze des Pokals, wie immer man das nennen mag. Das ist halt dann einfach schwierig, und dafür haben sie es noch eigentlich ganz routiniert in der ersten Halbzeit gespielt und haben immer weiter noch Ruhe gelassen, haben versucht, das Spiel weiterzuführen. Da hätte man halt tatsächlich irgendwo ein Tor noch machen müssen. Da war aber oft echt auch immer ein Bein dazwischen oder mal auch die Hand.
Ja, du sprichst es an, die Hand war dazwischen. Da gehen beide Arme beim linkser Spieler dann raus, und das ist ein klarer Elfmeter. Da gibt's, egal welche Handregel in welchem Jahrzehnt angewendet wird, keine zwei Meinungen, aber da war der FCN dann nicht so richtig auf einer Linie mit dem Schiri, zumindest in der ersten Halbzeit, was das eben anging, erst den Elfmeter gegen sich bekommen, dann den Elfmeter für sich nicht bekommen. Und so geht dann die Partie letzten Endes eben mit 1-1 in die Halbzeit. Alex, auch, muss man sagen, weil, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, im Torabschluss vielleicht auch die Präzision beziehungsweise eben die Chancenverwertung nicht so da war. Edgar Salli köpft aus 2 Metern drüber. Insgesamt gibt es zwar immer wieder Torabschlüsse, aber die wenigsten davon dann auf den Kasten. 19 Abschlüsse insgesamt in Halbzeit 1, aber 4 Stück eben überhaupt nur auf den Kasten. Und das, obwohl ja dann der Keeper des SV Links, Riedinger, ja da gar nicht so den allersichersten Eindruck mitunter auch gemacht hat, das ein oder andere Mal. Wie ist diese erste Halbzeit dann in Summe zu bewerten?
Also ich sag's mir genauso, wie du sagst, man hätte viel mehr schießen müssen. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz mal besprochen, mal das mal ganz kurz am Anfang gesehen, wo auch so eine Unsicherheit vom linkser Torwart da war. Spätestens das hätte eigentlich das Signal sein müssen, einfach mal zu probieren und damit eben auch mit einem abgefälschten Ball zum Erfolg zu kommen oder eben daraus Chancen zu generieren oder eben wie auch das 1-0 gefallen ist durch einen Pfosten, der dann vor die Füße fällt. Das hat man nicht probiert, man hat es wirklich versucht reinzutragen, wie man so schon sagt, nochmal ein Pass in die Box, nochmal und nochmal noch einen Haken. Das hat alles nicht funktioniert, da hätte man einfach ein bisschen dreckiger spielen müssen, im Sinne von einfach mal draufballern und ausprobieren. Ich war trotzdem insgesamt mit der Performance der ersten Halbzeit eigentlich zufrieden, so blöd das Ganze klingt, weil ich sage, mit diesem komischen Elfmeter, dann muss es einer der Chancen, kann auch mal reingehen, muss an ihr auch reingehen, spätestens das von Salih natürlich, und dann nochmal der nicht gegebene Handelfmeter, dann steht es eben 2 oder 3-0. Und dann ist das Spiel in der zweiten Halbzeit durch. Und das war jetzt ein bisschen anders gelaufen, aber unzufrieden war ich mit der ersten Halbzeit nicht, und ich sah es bei weitem nicht so schlecht, wie manche, die es da anschließend kommentiert haben.
Felix, du hast es erst ja ganz frisch gerade noch gesehen. Wie hast du diese ersten 45 Minuten wahrgenommen? Ich bin ganz ehrlich, mir geht's sehr ähnlich wie Alex. Also klar, das Spiel steht 1-1, aber das war eine Leistung, die war okay. Das ist noch ein bisschen Rost aus der Vorbereitung da beim FCN. Auf der anderen Seite hat sich immer wieder gezeigt, okay, es gibt einstudierte Spielzüge, die, zumindest wenn man sie mal konsequent durchdrückt, auch zum Erfolg führen können. Unter anderem eben diese Chipbälle auf Srelak, der dann in die Mitte legt, und dann muss halt mal jemand den Fuß hinhalten oder den Abschluss suchen. aber man war auf jeden Fall bemüht, man hat das Spiel kontrolliert über weite Strecken und ja, es ist lediglich das Ergebnis hat halt nicht gestimmt. Es war aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, und stehen jetzt hier 45 Minuten zittern im zweiten Durchgang bevor.
Also eigentlich ist genau das, was Tim Leibold gesagt hat, es fehlt so der letzte Feinschliff. Also im Prinzip hat man gesehen, dass da eine Idee da war, es wurde kurz Passspiel gemacht und es hat dann halt irgendwie der letzte Pass war es dann meistens, hat dann irgendwie nicht gepasst, aber sie haben trotzdem dann den Ball wiederbekommen, nachdem links versucht, da den rauszuschießen, haben dann immer weitergespielt und ich fand es eigentlich solide. Also Behrens hat auch einmal drüber geschossen, irgendwie noch dann die Chance von Sully, was ihr auch schon gemeint habt. Dann irgendwie Fuchs hat mir auch ziemlich gut gefallen, der hat irgendwie gut mit Strelak und Sully zusammengespielt. Also insgesamt, dann gab es einmal so ein Kuddelmuddel vorm Tor, wo Fuchs dann irgendwie nicht schießen kann, wo Ishak auf ihn passt. Also es war irgendwie, also insgesamt war definitiv der FCN die stärkere Mannschaft. Ein bisschen stärker vor dem Gegentor, danach aber auch wieder gut wiedergekommen, was man ja erwarten kann von einem jetzt Erstligisten. Und also wie gesagt, ich war auch nicht wirklich unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Es war solide, es hätte ein bisschen die Pässe ein bisschen genauer kommen können und was wir ja schon gesagt haben, vielleicht mal einfach schießen. Aber ansonsten war ich eigentlich vollkommen zufrieden, auch mit Sully. Also er hat halt, ja. Also eigentlich mit allen, mit der kompletten Offensive. Die Defensive hatte ja nicht so viel zu tun. Außer dem Moderator hat, glaube ich, auch jeder gesehen, dass jetzt der Ausgleich nicht unbedingt verdient gewesen wäre. Deswegen erste Halbzeit fand ich gut für einen Pokal.
Ja, Edgar Sully hat halt Edgar Sully-Dinge getan. Ansonsten auch alles wie immer beim ersten FC Nürnberg. In der zweiten Halbzeit war die Leistung dann ja leider Gottes aus unserer Sicht nicht mehr ganz so zum Zunge schnalzen und bietet durchaus ja, Anlass zur Kritik. Darüber werden wir uns gleich unterhalten hier auf meinsportradio.de und dann werden wir uns natürlich auch nochmal eben diesem medialen Echo und der Kritik einiger Fans annehmen.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der erste FC Nürnberg ging nur mit einem 1:1 in Kehl dann in die zweite Halbzeit. Der SV Links hatte, wir hatten es gerade eben besprochen, den Ausgleich aufgrund eines schmeichelhaften Elfmeters erzielen können. Bei mir sind immer noch Felix und Alexander. Ja, Alex, wir hatten im Vorgespräch schon über den Wechsel nach 45 Minuten gesprochen. Es kam dann Bauer für Valentini und damit der erste Neuzugang ins Spiel des FCN. Und ja, da ging es dann wohl eben auch ein Stück weit um eine Verletzung, denn Valentini scheint sich irgendwie so ein bisschen ja was getan zu haben. Denn rein spielerisch war da jetzt erstmal nicht so der große Anlass gegeben, Valentini aus dem Spiel zu nehmen.
Genau, mich hat's ein bisschen, also wenn da keine Verletzung vorgelegen hätte, dann hätte es mich erst recht gewundert, weil Valentini war eigentlich ein relativ Aktivposten und vor allem hat die auch mit seinen Standards immer wieder für Gefahr gesorgt. Und zudem hat es für mich so ein 1:1 Positionswechsel an der Stelle jetzt nicht so viel Sinn gemacht, weil eigentlich hatte mir die Position von Petrak, der nicht schlecht fand, aber so ein bisschen überflüssig in dem Spiel war. Da hätte ich mir eher überlegt, ob man quasi dann etwas offensiver den Mittelfeldspieler nochmal reinbringt, um noch eine Anspielstation mehr zu haben, denn so war Petrak ein bisschen für mich so verschenkt, also eine verschenkte Position. Und daher hat mich der Wechsel jetzt 1:1 etwas überrascht.
Schön, dass du es ansprichst, hätte ich später auch noch gemacht. Geht mir nämlich ganz ähnlich. Gerade Fuchs hat sich ja dann doch immer wieder weit zurückfallen lassen, auch in den Halbraum direkt vor den Innenverteidigern. Teilweise ist er dann sogar noch ein bisschen in die Mitte gezogen. Und dann stand Petrak irgendwie so ein bisschen nutzlos eben direkt davor und war nicht so richtig ins Spiel eingebunden, ging aber auch nicht konsequent mit nach vorne, um dann die Fuchsposition zu besetzen. Felix, was dir auch aufgefallen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also Petrak vor allem in der Abwehr, die hat man ja schon ab und zu mal gebraucht. Leibold ist ja auf jeden Fall mit nach vorne, Valentini auch. Mühl und Markreiter müssen natürlich als Innenverteidiger ein bisschen weiter hinten bleiben. Also Fuchs ist nach hinten. Petrak hätte man definitiv noch durch einen Offensivspieler ersetzen können oder ihn weiter nach vorne ziehen, dass eben vielleicht noch ein bisschen mehr Druck entsteht und mehr Anspielstationen sind und man vielleicht auch mal aus der Ferne, weil ja links ziemlich weit hinten stand, aus der Ferne dann vielleicht auch mal jemanden freistehen hat, der dann schießen kann.
Ja, und Gerüchten zufolge kann André Petrak das ja auch, wenn er das beim FCN selten zeigt. Sei es drum, lasst uns zurück ins Spiel springen. Da war es dann so, dass Alex der FCN nach dem Wechsel irgendwie ein bisschen mehr Probleme hatte, in sein Spiel zu finden. Man hatte viel den Ball, das ist wenig überraschend, wir haben es jetzt mehrfach angedeutet, links hat sich sehr, sehr tief orientiert, zumindest in den ersten 45, 60, 70 Minuten, hat zwei Viererketten eng gestaffelt, auch die beiden Stürmer davor standen jetzt nicht mega weit vorne. Insofern ist der Ballbesitz sicherlich keine Überraschung, aber man hat es dann irgendwie nicht mehr so gut, meiner Meinung nach, geschafft, in eben diesen gefährlichen Raum vor dem Strafraum einzudringen und dann überhaupt erstmal in die Situation zu kommen, wo man vielleicht Halbchancen kreieren kann.
Ich habe mich das auch gewundert und dachte mir, vielleicht wenn es Taktik war, dann ging sie nicht auf. Also Taktik in dem Sinne, dass man sagt, man geht jetzt vielleicht eine Zone weiter zurück mit der Ballzirkulation, um links vielleicht ein bisschen zu locken, um dann auch mehr Räume zu bekommen. Den Gefallen hat links einen aber nicht gemacht. Das heißt, die blieben mal nicht ähnlich kompakt stehen. Und gleichzeitig hat man selber es nicht geschafft, das Spiel anders zu verlagern. Und damit kam das komische, fast unansehnliche Partie, die tatsächlich dann auch nicht schön war, in dieser Phase nach dem Wechsel, wo nicht viel passiert ist, wo viel Ballgeschiebe dabei war und der große Druck auch nicht mehr stattgefunden hat. Und aus dieser Lethargie kam man irgendwie dann auch nicht mehr raus.
Felix, es kam dann Palacios für Sally, das hat allerdings auch wenig am Spielverlauf geändert und in der 74. Minute, also fast 30 Minuten nach Wiederanpfiff, war dann auf einmal so eine Situation, wo einem doch kurz der Atem stockte, denn da hat dann links in Person von Rubio wirklich die Riesenchance, das Spiel komplett auf den Kopf zu stellen, wenngleich, Alex hat es ja gerade richtig angesprochen, der FCN in der zweiten Halbzeit selber quasi keine Chance verbuchen konnte bis zu dem Zeitpunkt, aus dem Nichts das 2-1 zu machen.
Ja, kurz vorher war noch eine Chance, die man vielleicht noch erwähnen kann, als Ishak den Ball nicht mehr erwischt, kurz vorm Tor. Also das hätte man auch machen können und eben dann noch die von Palacios. Also zwei Chancen eigentlich, wo er irgendwie so ein bisschen komisch wegrutscht, sah auf jeden Fall so aus, wo er auch hätte schießen können. Aber die Szene, die du meinst, ist in der 74. Minute auf jeden Fall. Da hat mir auf jeden Fall der Atem gestockt, weil er stand irgendwie komplett alleine vorm Tor und Leibold zum Glück konnte sich noch irgendwie an den Rand schleichen, ohne dass er es gemerkt hat und schießt den Ball dann links neben dem Tor vorbei, wo ich auch erst gedacht habe, oh Gott, nicht aufs eigene Tor. Also wie gesagt, nochmal mit einem mit Glück irgendwie am 2-1 von links vorbeigekommen, aber es war auf jeden Fall knapp, weil aus der Position kann sogar ich mal vielleicht ein Tor schießen gegen Breedlove. Und da hat Leibold auf jeden Fall nochmal gut aufgepasst am Ende und hat irgendwie versucht, den Ball da noch wegzukriegen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Chance für links.
Wenn ich Wobei ich jetzt, Felix, ich glaube, du verwechselst gerade die 74. und die 78. 88. glaube ich. Ich glaube, die 74. war der Kopfball.
Genau.
Und die du beschreibst, war in der 88. glaube ich.
Oder ah, okay, gut, dann habe ich jetzt leider, ja, stimmt, dann habe ich es verwechselt.
Genau, die 74. war dieser Rubio-Kopfball, der war ja mir ein Schulterball. Also eigentlich hat er ihn überhaupt nicht verarbeiten können. Das ging ja trotzdem irgendwie komischerweise an die Schulter und von da Richtung Tor. Und das war aber schon ganz brandgefährlich. Hat Bela auch ziemlich dumm geguckt. Der ging dann 10 Zentimeter über die Latte. Das war schon ein ziemliches Hallowach, ging mir auch so. Da dachte man so, und jetzt? Also wenn das reingeht, dann müssen wir uns wirklich mal über die Sensation unterhalten. Deswegen, das war ja in Ordnung, dass man auch nachher gesagt hat, da lag die Sensation wirklich in der Luft.
Ja. Aber insgesamt hatte links halt, also wenn man es genau nimmt, hatte links halt wirklich dann in diesem Moment, also ich glaube in der ersten Halbzeit hatten sie drei Schüsse aufs Tor, die auch so irgendwie Halbschüsse aufs Tor waren und das war halt eigentlich die erste richtig gute Chance und danach noch die Chance, von der ich gerade geredet habe in der 88. Minute. Das kann passieren, muss aber nicht.
Ja, so sieht's auf jeden Fall aus. In der 74. wie gesagt, dieser Kopf, Schulter, was auch immer Ball. Und dann ja zeigt er auf der anderen Seite aber Bauer, dass es beim FCN mit Kopfbällen mitunter auch nicht so viel besser bestellt ist. Ich glaube, 8 Zeigerumdrehungen später war es in der 82. wo er dann wirklich, ja ich weiß nicht, aus 4 Metern den Ball 3 Meter links am Pfosten vorbeiköpft. Wo man sagen muss, als Bundesligist oder als Bundesligaspieler musst du den machen. Auch Marc Reiter ein paar Minuten später dann ja mit einer Ecke wieder und er kommt immer wieder in dieselbe Zone rein, ja, da irgendwo vorm 5-Meter-Raum mittig, köpft ihn dann drüber. Da hat der FCN dann, Alex, schlicht und ergreifend aber die Vorentscheidung halt auch ein Stück weit liegen lassen, nachdem man vorher eben Ja, mal so richtig, ja, wir hatten es gerade angesprochen, da das Glück auf seiner Seite hatte.
Ja, also diese, das muss man einfach ganz klar sagen, dass diese ausgelassenen Großchancen, da würde ich noch nicht mal den Palacios dazu zählen, der Palacios war nicht mehr so schlecht geschossen, das war einfach unglücklich, dass jemand nochmal so einen Fuß oder was weiß ich da reingewickelt hat, aber wie Bauer den da vorbeiköpft, das war natürlich schon, also diese Bauer und die Salle-Chance, das waren so Sachen, wo du sagst, das erwarte ich eigentlich auch vom Bundesligisten, dass man den zumindest, wie man so sagt, aufs Tor bringt. Und das war schon leichtfertig, muss man sagen. Und da merkt man auch, dass da Erfahrung und vielleicht auch die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Und das muss man machen. Deswegen, ich sehe es eben nicht systemisch, sondern das sind einzelne Aktionen. Da kommst du zum Abschluss, dann musst du es aber auch machen.
Vor allem, weil ja Bauer eigentlich der ist, der Bundesliga-Erfahrung hat. Also
wahrscheinlich ja, absolut.
Der am meisten hat in so einem Kader. Also eigentlich, ja.
Ja, also die muss man machen. Also gerade in dieser Spielsituation. Gott sei Dank haben wir mittlerweile einen Goalgetter wieder, der solche Dinge tatsächlich macht.
Vielleicht auch einen zweiten.
Schauen wir mal. Es war auf jeden Fall so, dass Felix hat es schon beschrieben, Adrian Vollmer dann, also der Goalgetter des SV Links, dann wirklich die Entscheidung auf dem Fuß hatte, aber da wahrscheinlich selber so perplex war und dann auch ein bisschen Probleme mit der Ballverarbeitung hatte, dass er es dann eben nicht gemacht hat, auch dank Tim Leibold, der es zum Glück nicht gemacht hat, auch wenn da nicht viel gefehlt hat, und dann fehlte nicht viel, dann ja, ging es kurz hin und her noch und dann im mehr oder minder nächsten sinnvoll vorgetragenen Angriff des ersten FC Nürnberg, Felix, da ist es dann Ishak, der diesen eigens studierten Spielzug, ich habe ihn vorhin schon mal angedeutet, dann das erste Mal ja wirklich gewinnbringend verwerten konnte. Behrens war es da, der nach einem Petrak-Seitenwechsel den Ball wieder weit auf die andere Seite schlägt. Da ist dann Srelak, der steigt hoch und köpft den Ball in die Mitte. Und dann muss man einfach auch sagen, Michael Ishak, Chapeau, gut angenommen und dann mit dem zweiten Kontakt mit dem anderen Fuß am Torwart vorbei ins Tor geschossen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das hatten wir vorhin schon gemeint, das muss irgendwie einstudiert gewesen sein, dass der Diagonalball aufs Reller kommt, er das ins Zentrum spielt. Ishak steht genau an der richtigen Stelle, mit rechts an, mit links rein. Super. Ich denke auch mal, das war einfach viel zu schnell für den Torhüter, dass er das irgendwie geblickt hat. Deswegen super gutes Tor, vielleicht ein bisschen spät, aber Ishak, es ist schön, dass er wieder trifft. Ich hatte so ein bisschen Angst nach den Testspielen. Vielleicht hat er jetzt eine Torflaute, aber anscheinend ist die nun weg, nachdem er 2 Tore gemacht hat.
Ja, die ersten beiden Pflichtspieltreffer von Ishak im Jahr 2018, sie kommen spät, aber sie kommen rechtzeitig vor dem Bundesligastart. Alex, unterm Strich bleibt eine ganz anständige erste Halbzeit, eine maue zweite Halbzeit und irgendwas, was man dann wohl als klassisches Pokalspiel abstempeln kann, oder?
Genau, also das sehe ich ganz genau. Und das A und O, wie es schon heißt, ist das Weiterkommen. Es gab bei uns auch in den Kommentaren einen lustigen Vergleich. Remember Charlottenburg, erste Runde 2006. Da hat man sich mühsam zu einem 1-0 gekämpft. An die Saison wird sich jeder wahrscheinlich an ganz anderes erinnern. In 2007 wurde Pokalsieger. So schnell kann man nämlich Sachen vergessen. Da hat sich nämlich auch keiner drum geschert, wie man weiterkam. Hauptsache es ist weiter, man kam weiter. Und so sehe ich es genauso. War nicht einfach, war mal kurz auf der Kippe aufgrund des Spielverlaufs passiert, aber am Ende hat man es halt dann doch auch durch die individuellen Leistungen, weil das Leibold da den Vollmer, den ich ja wirklich, da dachte ich mir, jetzt klingelt's, weil der ist sonst eiskalt, den noch wegspitzelt und dann eben kurz danach Ishak diese Einzelaktion raushauen muss, muss man auch sagen. Das ist dann die individuelle Klasse. Und dann ist es auch nicht unverdient oder auch nicht glücklich, sondern einfach nur spannend und am Ende verdient.
Ich würde auch in keiner Sekunde sagen, also definitiv, auch wenn es ein bisschen gut gelaufen ist für uns, dass wir das Tor noch gemacht haben, aber es war auch definitiv zu 100% verdient. Also hätte Links noch ein Tor gemacht und hätte 2-1 gewonnen, dann wäre es glücklich gewesen. Also alles andere wäre irgendwie an den Fakten vorbeigeredet.
Ja, Sensationen im DFB-Pokal gehen ja dann meistens auch mit ein Stück weit Glück einher. An diesem Tag war dann das Glück oder vielmehr der letzten Endes das Glück auf der Seite des Tüchtigen, so wollte ich das sagen, auf Seiten des ersten FC Nürnberg, der reichlich Torschüsse abgab, am Ende da gar nicht so viele Chancen draus kreierte, aber am Ende immerhin zweimal den Ball im Netz unterbracht und das sollte dann auch genug sein. Alex, bei euch in den Kommentarspalten habe ich so ein bisschen quer gelesen und da wurde ganz, ganz oft das Thema Tempo thematisiert, dass das Tempo fehlt im Spiel des ersten FC Nürnberg. Ich bin ganz ehrlich, mir hat was ganz anderes gefehlt und das ist einfach Bewegung. Es war, wir hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, es war einfach teilweise so ein bisschen statisch. Der erste FC Nürnberg hat sich in vorderster Reihe dann nicht so richtig bewegt. Man hat eben wahrscheinlich auch deswegen, weil man kopfballmäßig so überlegen war, sich dann da ja in den Strafraum gestellt und gewartet, dass irgendwie die Flanke kam. Kann man da vielleicht viel eher den Kritikpunkt ansetzen?
Ja, ich denke mal auch. Also wenn man Tempo mit Tempo von Spielern meint, und das habe ich auch, habe ich mich dagegen auch verwehrt, gegen diese Kommentare, weil ich natürlich verstehe gar nicht, was ihr da habt, wenn du schon so nah an der Grundlinie bist, wo willst du dann noch Tempo aufnehmen? Wenn man natürlich sagt, Tempo im Sinne von den Ball schnell laufen lassen, dann gebe ich den Kommentatoren durchaus recht, wenn das hat natürlich was mit Spielzügen zu tun und mit Kombinationssicherheit. Und da hätte man sich schon mal gewünscht, dass es eben nicht erstmal Ball annehmen, gucken, schauen, spielen wollen, sondern dass das nicht mehr Tempo drin gewesen wäre. Da denke ich mal gerade zu manchen Situationen in der Box, wo man wirklich dann nochmal den Ball quer gelegt hat und dann versucht hat, eine Schussposition zu machen und dann zu schießen und dann war natürlich der Fuß da, das Gegner, sondern dass man sagt so zack, 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 zwei, drei Pässe im Doppelpass, Flachpassspiel. Wenn dieses Tempo da gewesen wäre, dann hätte man noch nicht mal die Bewegung gebraucht, dann hätte es auch gereicht, aber sonst gebe ich dir recht, Bewegung wäre manches Mal auch dienlich gewesen, um mehr Anspielstationen dann zu generieren.
Es gab, glaube ich, so zwei, drei Situationen, wo sie es versucht haben und auch irgendwie einen Steilpass reingemacht haben, aber den haben sie einfach nicht erwischt danach. Es war auf jeden Fall irgendwie da und sie haben es versucht, aber halt zu wenig einfach. Und es war auch insgesamt dann zu wenig Bewegung von den Spielern, die dann auch nochmal reingegangen sind, dass man einen schnellen Pass hätte machen können. Einfach, finde ich.
Lasst uns abschließend vielleicht noch ganz kurz darüber sprechen, was man aus diesem Spiel denn überhaupt mitnehmen kann und ob das vielleicht nicht, ja, einfach nur abgehakt werden sollte. Denn wir sprechen hier über Erstligist-Spiel gegen Fünftligist, der stellt sich hinten rein und wartet ab. Jetzt kommt Nürnberg in die Bundesliga als Abstiegskandidat Nummer 1, zumindest wenn man allen Wettbüros glauben darf. Das ist doch, Alex, mit Verlaub, ein Muster ohne Wert.
Ja, habe ich auch so gesehen. Genauso darüber, was regen sich alle eigentlich auf, die sich vielleicht aufregen wollen. Denn diese Spielsituation werden wir wahrscheinlich in der ganzen Saison nicht mehr erleben. Und wenn doch, dann freue ich mich sehr drüber. Dann ist irgendwas vorher passiert, was ungewöhnlich und unglaublich ist. Dass sich eine Mannschaft in der Bundesliga so tief gegen uns reinstellt, das wird nicht passieren. Das haben wir in der zweiten Liga ab und zu mal gehabt. Daher sehe ich das ganz genauso. Das ist... wie du sagst, Muster ohne Wert. Das war ein Testspiel letztendlich mit Wettkampfniveau und das war's aber auch.
Ja, Muster ohne Wert, weil Testspiel auf Wettkampfniveau. Felix, man muss auch sagen, auch diese einstudierten Spielzüge, wenn du in der Bundesliga anfängst, Chipbälle auf Adams Relak zu schlagen und der köpft in die Mitte, dann lacht dich wahrscheinlich die halbe Bundesliga aus, weil die Innenverteidiger das einfach konsequent rausklären.
Ja, auf jeden Fall, aber ich denke halt mal, dass Kölner sich gedacht hat, gegen links kann man solche Bälle spielen und das könnte wahrscheinlich klappen, weil er genau wusste und das war ja auch das Problem und ich glaube, deswegen haben sie auch so viele hohe Bälle gespielt, die halt massiv hinten drin standen und da gehen halt vielleicht hohe Bälle nochmal eher irgendwie bei kopfballstarken Spielern rein, als wie wenn sie jetzt anfangen mit Flachpässen und dann wird ihnen der Ball abgenommen. Also ich denke mal, dass die Taktik mit den Diagonalbällen aufs Relak fünfmal in einem Spiel in der Bundesliga eher selten zu sehen sein wird. An sich, da wird schon ein anderes Kaliber aufgefahren.
Ja, wir sind man hat ein paar Sachen schon ausprobiert, haben wir gesehen, das hat da nicht funktioniert. Mal haben wir Sully versucht, ab und zu mal das 1:1 zu gehen. Das hat zum Teil gar nicht gut funktioniert. Das sah dann auch ziemlich doof aus, weil wenn man dann so einen Fünftligisten dann quasi am Fuß hängen bleibt, das ist dann halt ein bisschen blöd. Dann hat man versucht, Flachpasse auf die Grundlinie zu gehen. Ich habe da auch eine Behrens-Szene nochmal im Kopf, wo er auch dann wieder am Fuß von jemandem gescheitert ist. Da ist er auch so richtig so auf den Boden geklopft. Dachte man, es kann doch nicht sein, dass das nicht klappt. Und die eine andere Variante war halt eben diese Chipbälle auf Strelak. Also man hat schon mehr versucht. Da hat er, glaube ich, am Ende 35 Torschüsse irgendwie generiert. Und das war natürlich so ziemlich alles durch die Bank, was man probiert hat. Aber es, wie gesagt, es war nicht das, was zielführend ist gegen Bundesligisten. Das sind eher unsere Standards tatsächlich das Interessante, was man daraus gemacht hat.
Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht bei dem Pokalspiel. Und das war eigentlich das Einzige, dass in der zweiten Halbzeit vor allem, wir hatten ja sehr viele Eckbälle und so weiter, dass das irgendwie die nicht so gut kamen auf jeden Fall. Aber es war Valentini auch draußen, der normalerweise die Eckbälle schlägt, aber Es sollte auch ein zweiter da sein, der die schlagen kann.
Ja, nehmen wir das mal als Schlusswort. Also der erste FC Nürnberg muss, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, in der ersten Liga seine Chancen definitiv konsequenter nutzen. Sonst wird es eine sehr, sehr triste Saison für uns alle. Ansonsten dürfen wir uns ja überraschen lassen, was dann gegen Hertha BSC am Samstag da zu bestaunen sein wird oder eben auch nicht zu bestaunen sein wird. Und danach können wir dann vielleicht mal wirklich darüber reden, was der erste FC Nürnberg zu leisten imstande ist. Das Gegnergespräch zu Hertha BSC kommt übrigens am Dienstagabend. Das schon mal als Vorabinfo. Und wir werden uns gleich hier auf meinsportradio.de bei Total Beklubbt darüber unterhalten, was Alex auf Clubfans United geschrieben hat. Er schrieb nämlich: Medienschelte, miese Social-Media-Stimmung, Hashtag mit Links in einem Kommentar. Der ist natürlich auch im Beitrag verlinkt, könnt ihr anklicken, euch selber durchlesen. Und wir werden uns gleich darüber unterhalten, wie wir die mediale Wahrnehmung und auch die Fan-Wahrnehmung rund um das Pokalspiel erlebt haben.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Zurück bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und bei mir sind immer noch Alex und Felix. Und ja, die Kooperation mit Clubfans United trägt Früchte. Jetzt sprechen wir schon über die Kommentare, die Alex geschrieben hat. Spaß beiseite, es ist gar nicht so spaßig, dieses Thema, denn es spielt ein Bundesligist gegen einen Fünftligisten und natürlich ist es mit einer gewissen Erwartungshaltung verknüpft, Alex. Nichtsdestotrotz war die Berichterstattung zum einen von Seiten des Sky-Kommentators, aber auch dann die nachfolgende im Hinsicht auf Spielberichte und Co. und die damit dann irgendwie gefühlt einhergehende Fanwahrnehmung nicht so richtig, ja, pralle, um es vielleicht mal salopp zu sagen.
Ja, da sprichst du mir die aus der Seele. Also du sagst ja schon, ich habe da einen Kommentar geschrieben, das fing aber mehr so durch so ein latentes Gefühl an, dass ich dazu irgendwas sagen müsse. Das habe ich mir dann noch ein bisschen aufgeschoben und dann irgendwann habe ich mich dann, glaube ich, Sonntag früh hingesetzt und habe das mir mal von der Seele geschrieben, so richtig, also mit Abstand, das war nicht aus der Emotion raus, weil man einfach so, darum geht's mir, es ist jetzt nicht so eine Schiri oder Medienschelte aus dem Affekt raus, das sagt, die sind alle gegen den Club und die sind alle doof und der DFB steckt dahinter, sondern ich habe mir einfach mal ganz nüchtern überlegt, was da eigentlich passiert. Und ich habe mir diesen Sky-Kommentator mal komplett durchgehört und war auch im Spiel schon, eigentlich irgendwie hat mir nicht gefallen. Ich fand das, wie es auch der Felix ja auch sagt, da waren so es ist Aussagen mit dabei, das war jetzt ein vollkommen verdientes 1:1 zur Halbzeit und solche Pauschalurteile und in der zweiten Halbzeit auch nochmal, Nürnberg kann mit dem Ball nichts anfangen und wenn jetzt das Tor fällt, wäre es nicht unverdient für Links. Und ich sag mal so, das sind alles so Aussagen, die schaukeln natürlich eine gewisse Emotion aus und dachten, okay, vielleicht bist du da ein bisschen eingenommen. Witzig war, dass die Kollegen von der Bild Nürnberg dann auch während des Spiels noch einen Tweet abgesetzt haben, wo sie geschrieben haben, sitzt der Sky-Kommentator eigentlich mit links der Trikot auf dem Kommentatorplatz oder hat er ein Fertighaus von Hauptsponsor versprochen bekommen? Zwar mit Augenzwinkern. Dachte ich mir, okay, scheinbar ist es nicht nur bei mir so angekommen. Und jetzt nochmal, ohne zu tief auszuholen, denke ich mal, was macht denn solch eine Berichterstattung, die auch zum Beispiel bei der Sportschau.de erstens mal im TV sich wieder gespiegelt hat, indem man ziemlich, was ich zumindest gehört habe, ich habe es nicht gesehen, aber von vielen berichtet bekommen, eine verzerrte Darstellung in der Zusammenfassung, indem man den Elfmeter für links als vollkommen berechtigt dargestellt hat, das Handspiel auf der Gegenseite nicht mal gezeigt hat. Auf Sportschau.de selber sprach man von indiskutabler Leistung des FCN, während man zum Beispiel andere Leistungen wie jetzt die Eintracht oder auch der Bayern, die auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert waren, die anderen sogar ausgeschieden sind, ja eher mit schweren Spiel oder Geduldsspiel, Zittersieg noch fast wohlwollend umschrieben hat. Wenn man sich das so ansieht, was passiert dann in der Fanbasis? Das ist das, was wir auch dir dann auch gefragt als Autor, war das Spiel so schlecht wirklich? Und dann kriegt man es mit, was woher kommt das eigentlich? Und das war der Anlass meines Kommentars und meiner Medienschelte, dass es nicht nur darum geht, etwas schlecht zu moderieren oder schlecht zu sehen, sondern dass man sich doch mal ein bisschen bewusst machen muss, was man da in so einem sportlichen Umfeld auslöst und damit auch vieles in Gefahr bringt, was mühsam aufgebaut wird, nämlich eine gewisse Art von Zusammenhalt und Fanstimmung. Und deswegen hat es mich sehr geärgert, weil ich finde auch, dass Journalismus Verantwortung hat und nicht nur auf gut, wie man gerade lustige Laune hat und mal den Underdog ein bisschen pusht, moderieren darf, sondern das ist schon auch wichtig, was man da tut, das hat eine Aufgabe. So, lange Rede oben, das kann man gerne im Kommentar mal lesen. Aber wie würdest du dich auch mal, dass hier wieder bei euch angekommen ist, der Kommentar und auch die Stimmung, die ihr da erlebt habt?
Ja, Felix, vielleicht du zuerst.
Also, wie gesagt, ich habe ja dann irgendwie die erste Halbzeit jetzt erst nachgucken können, so halb. Vorher hatte ich die ja leider nicht sehen können, dank Sky. Aber in der zweiten Halbzeit kam mir das auch mega komisch vor, was der die ganze Zeit gequatscht hat. Und in der Fußballgruppe, die ich irgendwie noch auf dem Handy habe, auch alle, was der Moderator die ganze Zeit quatscht. Also, und ich habe mir das Gleiche gedacht, was du eigentlich in dem Kommentar auch erwähnt hast. Wer guckt denn das Spiel gerade auf Sky? Also im Prinzip laufen da irgendwie noch andere Spiele, spielen irgendwie die Bauern noch und dann wird irgendwie noch, keine Ahnung, Konferenz wahrscheinlich geguckt, wenn man es irgendwie gucken will. Und die Leute von links, die sind halt entweder im Stadion, die sind wahrscheinlich im Stadion, wenn sie es können. Und vielleicht vereinzelt zwei Leute gucken vielleicht diesen Stream. Und dann habe ich mich gefragt, für wen moderiert er denn da gerade? Man kann auch für den Underdog sein, aber das war ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, als das 1-1 da gefallen ist, was ich nachträglich gesehen habe und er sagt, es ist total verdient, denke ich mir so, was? Sie waren fast nicht vorm Tor. Also man kann sagen, okay, sie haben jetzt gut gekämpft und man kann für den Underdog sein, aber es war ja wirklich verschoben, was er da irgendwie gesagt hat und auch erst, als er fünfmal die Meinung geändert hat, der Elfmeter ist berechtigt, dann war er nicht berechtigt, dann hat er irgendwie im Spiel, hat er noch irgendwie gemeint, der FCN kommt mal raus da hinten und baut endlich mal ein bisschen Druck auf den Ball auf, wo ich mir echt gedacht habe, also ich weiß nicht, ob ich das gleiche Spiel gerade gesehen habe, aber im Prinzip läuft es die ganze Zeit andersrum, wenn er das bei links gesagt hätte, okay. Ja, ich fand es einfach vollkommen verschieben und fand auch gut, dass da irgendwie ein Kommentar zu kam, weil ich fand das auch ein bisschen komisch. Ich hatte das mit Sportschau und so weiter gar nicht mitbekommen, aber wenn ich da irgendwie lese, indiskutable Vorstellung, finde ich das halt auch ein bisschen prall, wenn man überlegt, dass, was du ja auch geschrieben hast, irgendwie Bayern auch nur 1-0 gespielt hat. Es ist halt ein Pokalspiel und da von einem Stotterstart geschrieben wird, wo die einen 500-Millionen-Kader haben. Also keine Ahnung, man muss auch mal ein bisschen den Ball flach halten. Ich bin auch immer ein bisschen langsam, wenn ich so Kommentare einschätze, auch auf Twitter und so weiter, wenn ein Spiel mal nicht so gut läuft. Das beruhigt sich ja hoffentlich dann beim Club auch wieder schnell, wenn sie dann vielleicht ein bisschen besser spielen. Es kann auch weiter hochkochen, aber das war schon ein bisschen übertrieben. Es war ein Pokalspiel, es ist immer schwer, auch gegen jemanden, der irgendwie in der fünften Liga spielt, aber es war definitiv nicht indiskutabel und dieser Moderator, der hat einfach nur genervt und da sollte es Sky auch mal überlegen, okay, wie gesagt, ein Journalist sollte auch ein bisschen neutral sein, natürlich kann man für den Underdog sein, das finde ich ja auch gut so an sich, aber das war einfach nicht gut.
Ja, ich stimme größtenteils mit euch überein. Ich glaube, das Problem liegt ein Stück weit natürlich auch darin, wie Fußball kommentiert und wie Fußball von Sky verkauft wird. Nämlich als Entertainment und als Unterhaltung, nicht unbedingt in allererster Linie als Sport. Und ganz ehrlich, wir haben es jetzt gerade mehrfach schon angesprochen, Erstrunden-Pokalbegegnungen sind in allererster Linie Sport und nicht unbedingt guter, weil es einfach schon an der Ausgangslage liegt. Und mit parteiisch sein ist das natürlich so eine Geschichte. Das ist, gerade in Social-Media-Kreisen ja schon fast Usus geworden, dass man das selbst Kommentatoren vorwirft, wenn sie in der Champions League oder Euro League für die deutsche Mannschaft sind. Auf der anderen Seite kann man da natürlich noch sagen, okay, wenn ZDF, ARD, weiß der Geier, wer das überträgt, dann als deutscher Berichterstatter fände ich es fast komisch, wenn man da komplett neutral ist. Aber in so einer 0815-Begegnung, die zwischen zwei deutschen Mannschaften ausgespielt wird, erwarte ich Neutralität über weite Strecken. Natürlich, wenn der Underdog, und in dem Fall hatten wir ja einen ganz klaren Underdog, wir reden ja hier nicht von Viertligist gegen Zweitligist oder sowas, sondern eben von gerade aufgestiegen in die fünfte Liga gegen gerade aufgestiegen in die Bundesliga, also wirklich ganz, ganz große Schere. Wenn der da ein Tor schießt, dann darf man sich für den freuen. Wenn der da irgendwie in dem Spiel gut mithält, dann darf man sich für den freuen. Keine Frage, bin ich absolut, mache ich keinen Vorwurf. Aber letzten Endes sollte ein Kommentar immer sich an den Spielfakten orientieren und an dem Spiel geschehen und nicht an einer emotional aufgeladenen Situation und nicht an einem, ja, vermeintlich und nicht an vermeintlicher Sympathie. Und dafür gibt's Fanradios, aber dafür gibt's kein Bezahlfernsehen. Und das ist tatsächlich was, was mich sehr stört. Man darf seine Meinung gerne revidieren innerhalb eines Spieles, einfach weil man dann andere Bilder bekommt. Mir ging es ehrlich gesagt auch so. In der ersten Einstellung war ich mir nicht sicher, ob es ein klares Handspiel ist, bei dem Elfmeter, den Nürnberg dann eben nicht bekommt. Aber in der Wiederholung ist es klar zu sehen. Da revidiert er seine Meinung. Das ist völlig legitim. Das ist sogar richtig. Aber dann muss man da eben auch eine klare Meinung haben. Von vorne, also dann kann man nicht anfangen rumzudrucksen. Und dieser Elfmeter, der gegen Nürnberg gepfiffen wird, dass da 22 Mal die Meinung geändert wird und am Ende nur noch so ein schwammiges Bischwasch ist, von wegen klug rausgeholt, aber eigentlich ist es ja keiner, eher offensivfaul, das geht einfach nicht. Und beim besten Willen, da muss sich der gute Herr einfach mal so ein bisschen an die Nase packen und sollte sich vielleicht das Spiel auch einfach nochmal angucken und dann seine Konsequenzen daraus ziehen. Denn, und Alex hat es gesagt, Journalismus ist irgendwo auch Verantwortung bei allem Entertainment. Es gibt nicht wenige Fußballfans, die Fußball in allererster Linie eben über diese großen Medien konsumieren und das ohne groß zu hinterfragen als bare Münze hinnehmen. Und damit, ich denke, das hast du gemeint, Alex, erzeugst du natürlich auch eine Stimmung in einem Verein. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist es für mich völlig unwichtig, wer da zuschaut. Denn er kommentiert weder für FCN-Fans noch für Linksfans, sondern er sollte eigentlich für den, ja, ganz normalen Fußballfan kommentieren. Ich hätte es genauso schlecht gefunden, wenn er sehr, sehr parteiisch in Rot-Schwarz kommentiert hätte, nur weil wir die große Majorität der Zuschauer stellen. Insofern, fand ich das schlicht und ergreifend keine gute Kommentatorenleistung, die dann natürlich, ja, dummerweise in Schriftform bei dem ein oder anderen Medium auch noch ihren Widerhall fand. Man muss ja aber auch sagen, es gab ja zum Glück auch zum Beispiel einen Spielbericht wie den Kicker, der durchaus diesen nicht gegebenen Handelfmeter kennt. Also es ist nicht alles schrecklich, bevor das jetzt uns irgendjemand anschließend vorwirft, aber es ist eben beileibe nicht so, wie man sich das vorstellt.
Also ich glaube, mein Hauptfokus ging in dem Moment erstmal tatsächlich auf diesen Sportschau.de-Bericht, den ich vor allem im Vergleich nicht gut fand, und eben auch diesen Sky-Bericht. Aber ich bin vollkommen bei dir. Es ist Sky hat selber tatsächlich aus meiner Sicht ein gewisses Problem zwischen Entertainment und Sportjournalismus. Sie können sich nicht entscheiden, sind sie jetzt, was sind sie eigentlich, Fisch oder Fleisch? Irgendwo hängen sie irgendwo dazwischen. Und klar, wenn ich Entertainment mache, dann muss ich tatsächlich sagen, für wen mache ich es eigentlich? Da habe ich das ja schon angesprochen. Dann muss ich mich tatsächlich mehr zum FCN-Fan orientieren. Aber das ist, und das sage ich auch an der Stelle ganz laut und deutlich, das ist, weil ich es auch bei Twitter laut und deutlich oft genug sage, wie stiefmütterlich diese Berichterstattung jenseits der Top 5 in der Bundesliga auf Sky läuft, finde ich nicht zufriedenstellend. Im Gegenteil, ich finde es wirklich nicht gut. Man hat 1000 Kanäle. Wir kommen irgendwie auf Sport 7, nicht mal mehr in HD. Ich frage mich dann eigentlich, wozu diese horrenden monatlichen Gebühren noch da sein sollen. Also das macht keinen Spaß und es macht auch keinen Spaß, weil es mich sportlich nicht bereichert, denn der Mann hat mir nichts beigetragen, was ich nicht schon wusste oder irgendwo auch nur mit Expertise beglückt. Und dann noch, wie gesagt, dann noch eine seltsame, einseitige und auch nur boulevardeske Berichterstattung. Da habe ich auch wirklich keinen Bedarf danach. Leider ist es momentan konkurrenzlos und deswegen muss man sich das noch antun. Ich hoffe, der Zustand ändert sich. Das ist so ein Punkt. Aber nochmal eins, was ich noch einbringen möchte in diese Diskussion, und das haben wir heute auch nochmal in einer anderen Stelle mal andiskutiert. So ein bisschen, verzeiht mir den Begriff, ist man als Clubfan auch Schuld daran, Schuld in dem Sinne gar nicht mal so negativ gemeint, wie es klingt, aber in den Medienkreisen ist der Nürnberg-Fan einfach, habe ich auch schon tatsächlich aus dem Munde schon mal gehört, von einigen, von Magazinen zumindest mal, eben nicht attraktiv, weil er meistens nur sich tatsächlich bewegen lässt, wenn er motzt. Und dann kriegt auch der Nürnberg-Artikel plötzlich viele Emotionen und tatsächlich Aufmerksamkeit. Bei einem wohlwollenden bis freundlichen Artikel über Nürnberg klickt kein Mensch. Und das nehmen die Medien, die getrieben sind von diesen Klickwährung letztendlich wahr und auch Einschaltwährung. Das heißt, wenn es Stimmung gibt, jetzt regen wir uns mehr über Sky auf, als was wahrscheinlich sonst jemals über Sky gesprochen worden wäre. Das ist für die in irgendeiner Art und Weise auch Aufmerksamkeit. Sonst ist einfach der Nürnberg-Fan, wie gesagt, mehr am Motzen interessiert als am Loben. Das ist leider so. Das merken wir auch in den Kommentaren. Manchmal, wenn es kritisch wird, wird es laut, da wird es auch belebt. Sonst liest man eher selten was. Und da ist natürlich, so erzieht man sich die Medien natürlich auch selber ein bisschen. Muss man leider auch mal so sagen, auch wenn ich dafür jetzt Schimpfe bekomme.
Ja, definitiv, aber ein absolut valider Punkt. Auch wir merken es ja im Podcast, wenn es schlecht läuft, gibt es mehr zu reden, gibt es mehr zu schimpfen. Vielleicht gar nicht nur eine Eigenschaft, die den ersten FC Nürnberg auszeichnet, sondern ein kulturelles Phänomen darstellt, aber das ist völlig unwichtig. Ich bin absolut bei dir, Alex, das ist natürlich einfach ein grundlegendes Problem auch von Sky, und darüber haben wir letzte Saison, meine ich, auch schon mal gesprochen, dass es natürlich ein Unding ist, beispielsweise das Montagabendspiel dann ja quasi ohne wirkliche Nachbereitung abzukanzeln, weil dann zum 87. Mal über die Bayern gesprochen werden muss. Also das ist ein Anspruch, den ein Sportsender für mich nicht haben sollte. Ist alles aber eine Diskussion, die wahrscheinlich zu weit führt. Letzten Endes kann ich als jemand, der selber Live-Sport kommentiert, nur sagen, dass ich die Leistung nicht gut fand, die er abgeliefert hat. Und ja, es gibt Spiele, die sind nicht attraktiv. Ja, es gibt so Halbzeiten, wie die zweite des ersten FC Nürnberg über weite Strecken war am vergangenen Wochenende. Aber genau dafür bereitet man sich vor, genau dafür erzählt man dann Geschichten, wie Bela Reti sie in spannenden Spielen erzählt. Aber ja, dann war da irgendwas wohl falsch gelaufen. Ich weiß nicht, ob Felix vielleicht noch was sagen möchte. Ansonsten machen wir jetzt hier den Deckel drüber.
Ich mache noch ein persönliches nach Felix.
Ja. Ja, eigentlich auch nur das, was eigentlich schon erwähnt wurde. Das zieht sich ja bei Sky. Und eigentlich, wenn man überlegt, wenn man jetzt so anguckt, man guckt sich von der Sportschau irgendwie die Zusammenfassung an, das ist irgendwie, da hast du auch ein Bild vom Spiel, wenn man sich wirklich die Sportschau anguckt und wenn man sich dann irgendwie dann entweder alle Spiele, alle Tore anguckt oder dann auch von The Zone oder / Bild die Zusammenfassung, da hast du eigentlich null Überblick, wie ist denn eigentlich das Spiel gelaufen. Du siehst irgendwie eine Torchance und das Tor und das war's dann und kannst eigentlich null sagen, okay, was ist denn in diesem Spiel eigentlich passiert? Hat dann vielleicht eine Mannschaft ein Tor gemacht und die andere 90 Minuten gespielt? Das war ist irgendwie halt nicht das, was anscheinend verkauft werden soll, so wirklich der Sport und eigentlich eher diese Emotionen. Aber das ist ja nicht nur bei Sky so, das ist ja so insgesamt. Das versucht ja auch die Champions League zu machen insgesamt und so weiter. Also das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, was die Mediensender haben, die übernehmen das. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass halt quasi das so ein bisschen, weiß nicht, ob das auch mit dem Event-Charakter dann wieder zusammenhängen soll, aber das ist auf jeden Fall nicht nur bei Sky, sondern insgesamt ein Problem. Das war's, was ich sagen wollte.
Jetzt kommt noch mal ein persönliches Wort zum Abschluss. Ich sag mal, das Schöne an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das letztendlich auch unsere Daseinsberechtigung ist. Als Fanmedium, sowohl als Podcast, wie auch als schreibendes Magazin, wie auch in den Videostreams, dass wir uns intensiv damit beschäftigen können. Deswegen kann ich auch allen Leuten nur raten, eben sich nicht nur auf Sportinformationsdienst und weitergetragene Berichte, die von einem immer zum anderen gleich klingen, zu referenzieren, sondern sich selbst ein Bild zu machen, möglichst viel selber zu gucken, vielleicht in ein Stadion zu gehen, auch ohne Moderator, aber auch eben Fanmedien zu lesen. Ich glaube, dann kann man sich ein gutes Bild machen. Ich glaube, sehr differenziert und auch sehr sachlich, denke ich mal, zum Teil wirklich diskutiert, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade auf Facebook geht, ohne jetzt alle Gruppen dort zu bashen, aber oft ist der Ton doch sehr rau. Aber ich kann nur empfehlen, dann solche Fanmedien zu lesen und sich dann ein eigenes Bild zu machen. Und wir haben Zeit und wir sind nicht mediengetrieben oder klickgetrieben. Wir dürfen uns intensiv damit auseinandersetzen. Auch mit einem schwachen Spiel, das am Ende verdient gewonnen worden ist.
Ja, schönes Schlusswort. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, was wir hier gerade vom Stapel gelassen haben und sagt, ihr spinnt ja, das ist alles überhaupt nicht wahr, dann, wie gesagt, schreibt uns @totalbekloppt auf Twitter oder auch @clubfans_united und natürlich auf den Facebook-Seiten. Auch da findet ihr sowohl Total Bekloppt als auch Clubfans United. Also wie gesagt, wenn ihr da nicht mit uns konform geht, lasst es uns wissen. Denn auch wir sind ja nicht allwissend. Insofern ist es natürlich immer gut, über Dinge zu reden und zu diskutieren. Wir wollen abschließend hier bei Total Bekloppt gleich noch über den nächsten Neuzugang des ersten FC Nürnberg sprechen. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass es womöglich bis zum Ende der Transferperiode dauern könnte. War jetzt nicht der Fall. 12 Tage vorher ist der Transfer von Yuya Kubo, vielmehr die Leihe von Yuya Kubo, bekannt gegeben worden. Was wir uns von ihm erhoffen und was wir über ihn überhaupt wissen, das hört ihr gleich hier auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Der erste FC Nürnberg legt im offensiven Mittelfeld oder in der Offensive im Allgemeinen nach, holt Yuya Kubo auf Leihbasis für kolportierte 500.000 Euro vom KHA Gent. Eine Kaufoption nach der nächsten Saison besteht wohl, wobei darüber ja, können wir uns unterhalten, wenn es dann soweit ist. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über den Spieler Kubo sprechen und was wir uns von ihm erhoffen. Alex und Felix sind immer noch zu Gast. Und Alex, ja, es wurde händeringend ein kreativer Offensivspieler gesucht, da eben Sebastian Kerk nach wie vor überhaupt nicht da ist, wo ihn der erste FC Nürnberg gebrauchen könnte. Und jetzt hat man ihn vermeintlich in Kubo gefunden. Er wird bei transfermarkt.de vor allem als Mittelstürmer geführt. Beim FCN ist das nun gerade eine Position, wo man nicht wirklich Bedarf hat, kann aber wohl eben auch als hängende Spitze offensives Mittelfeld agieren und da wäre ja durchaus Bedarf.
Ja, ich kann wirklich in der Tat, kann ich sagen, nicht viel zu ihm sagen, weil man liest natürlich die Rahmenbedingungen, die Positionen, die er spielen kann, was er wohl gut und was er wohl schlecht macht, aber ich hatte den noch nie im Radar, ich hatte noch nie was von dem vorher gehört, bevor das Gerücht hier aufschlag und was ich so jetzt gehört habe, ist er vor allem ein Kandidat für die offensive Mittelfeldposition, für also quasi der Mühlwald-Ersatz, der auch mal auf die Seiten ausweichen kann. Das ist sicherlich die Position, die uns gut tut und hat ja auch ganz gute Anlagen, wie es aussieht. Ob das dann in der Bundesliga, die ja doch nochmal eine ganze Schippe höher ist als das, was er hier gespielt hat, umsetzbar ist, das wird man sehen. Aber im Prinzip natürlich, wenn man den Wechsel begrüßt, als Verstärkung.
Felix, du hast ja ein paar Videos zu ihm angeguckt. Was hältst du nach den ersten Videostudien von unserem Neuzugang?
Ja, mir wurde auch in einer anderen Gruppe vorgeworfen, dass ich mir nur ein Video angeguckt habe und sage, er ist gut. Nein, ich habe mir natürlich auch Sachen von ihm durchgelesen, aber ich habe mir zusätzlich auch Videos angeguckt. Und so wie ich es mitbekommen habe, und das hoffe ich auch, dass er das beim FCN durchsetzen kann, kann er ziemlich gut dribbeln. Ich sehe ihn auch nicht in der Spitze, weil da sind wir eigentlich ziemlich gut besetzt. Vielleicht mal neben Ishak, aber kann ich mir eigentlich vorstellen, also auch eher auf rechts oder als hängende Spitze oder offensives Mittelfeld. Und ich bin einfach gespannt, ob er das genauso durchsetzen kann, wie in den Videos und wie eben auch Fans über ihn geschrieben haben, bei Young Boys Bern und dann eben auch bei Gent, wo er dann ja letztendlich nicht mehr wirklich ins System gepasst hat und deswegen auf der Bank saß. Bornemann hat ja auch in diesem Interview, in diesem Vorstellungsinterview gemeint, er hat ihn jetzt schon länger und ganze Scouting-Team natürlich auch, hatte ihn auch schon bei Young Boys Bern auf dem Zettel. Und wenn das wirklich so ist, was ich jetzt mal schätze, weil sonst hätte er es ja nicht gesagt, dann ist es auf jeden Fall gut, weil wahrscheinlich haben sie gedacht, sie bekommen ihn nicht mehr, aber wie es halt im Fußball ist, dann gibt es einen Systemwechsel und er sitzt eben auf der Bank und kann dann eben trotz 5 Millionen Marktwert irgendwie beim Club spielen erstmal. Und ich finde, also gefühlt, weil mehr kann ich leider nicht sagen, weil ich habe ja leider nur die Videos gesehen und ein bisschen was gelesen, gefühlt ist es ein guter Transfer und es scheint mir ein sehr technischer Spieler zu sein, also typisch japanisch würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen vielleicht vom Körperbau sieht er jetzt nicht so stark aus, macht es aber technisch weg. So habe ich das jetzt irgendwie im Gefühl, dass er so ein Spieler ist und bin echt gespannt, ob er uns gleich weiterhelfen kann, vielleicht sogar schon gegen Hertha BSC, wo ich ein bisschen meine Zweifel habe, aber grundsätzlich bin ich positiv gestimmt und glaube, dass er ein sehr guter Neuzugang ist für den FCN, preislich und auch von dem, was er offensichtlich kann.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass er zu Berner Zeit da beobachtet wurde, sondern eben auch Michael Kölner sich persönlich von ihm überzeugen konnte. Es gab ja in der Wintervorbereitung das Testspiel gegen den KHA Gent und da hat er ihn da ja dann selber spielen sehen, hat ja dann über ihn gesagt, Kubo ist ein wendiger, ballsicherer und kreativer Spieler, der in der Lage ist, auf engstem Raum Lösungen zu finden, also große Vorschusslorbeeren. Du hast es angesprochen, Felix, Hertha BSC ist der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg. Samstag ist es soweit. Und ja, jetzt steht so ein bisschen die große Frage im Raum, wird er da direkt ins kalte Wasser geworfen, einfach nur in der Hoffnung, dass es dann ja ein kreativeres Element im Spiel des FCN gibt. Was ist dein Gefühl, Alex?
Nein, glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, also nicht, wenn man Köln erkennt. Ich glaube, der soll jetzt erst am Dienstag, glaube ich, auch im ersten Mannschaftstraining einsteigen. Das wird so, der Kölner will ja nicht signalisieren, dass er Verzweiflung hat. Der vertraut der Mannschaft und jetzt einen Spieler vollkommen aus dem Nichts reinzuwerfen, würde heißen, dass man fast verzweifelt ist. Kann gut sein, dass er auf der Bank ist, dass er tatsächlich mal als kreatives Element noch reinkommt. Aber ich glaube nicht, dass das bei auch bei der Detailverliebtheit, die Kölner hat, an Abläufe, an Spielsysteme, dass er da dass er das so schnell bringt. Ich erinnere mal an Everton, der sehr lange eigentlich warten musste, bis er seine Chance bekam, weil Kölner eigentlich noch nicht so zufrieden war, wie er ihn quasi in die Mannschaft eingebaut hat, obwohl er da schon fit war.
Also ich glaube, es hängt, wie Kölner immer sagt, auch ein bisschen von der Trainingsleistung ab, weil bei Everton hat er ja immer gemeint, er ist noch nicht körperlich auf dem Stand zu spielen. Und also ich denke, gegen Hertha wäre es auch eine Überraschung, aber im zweiten Spiel könnte ich es mir vorstellen, wenn er wirklich körperlich komplett fit ist und sich gut einfügt, warum nicht? Also ich sag dazu, also es will jetzt keine Spieler von uns kritisieren, weil das mache ich auch selten, aber wenn man sich Außenbahnen bei uns anguckt, kann das schon eine Alternative sein, vielleicht auch eingewechselt. Bin gespannt.
Gut, dann sind wir gespannt. Lasst uns zum Abschluss noch ganz kurz vorausblicken auf das Hertha-Spiel. Wir haben gesagt, ja, die Uhren werden auf Null gestellt, jetzt geht's wirklich los, jetzt zählt's für den ersten FCN, nicht, dass der Pokal nicht gezählt hätte, aber jetzt geht's um den Klassenerhalt, das ja, wird's von der ersten Minute an. Werden wir da die Mannschaft sehen, die wir gegen links gesehen haben, Alex, oder wird sich da eben womöglich auf der Sally-Position doch nochmal was tun? Löwen beispielsweise hat jetzt gar keine Minuten gesehen, hatte sich ja selber eine Rippenprellung diagnostiziert, die dann von Kölner ein bisschen abgekanzelt wurde und ich glaube mit den Worten, ein junger Spieler muss auch mal was aushalten können und wenn er selber nicht weiß, was er aushält, dann zeigen wir ihm, was das ist. Ja, wird da in der Startelf nochmal ein bisschen was passieren?
Schwierig zu sagen, ne? Also ich habe da schon, also ob das jetzt Löwen, Fuchs, das sind schon so Positionen, wo man sagt, für Hertha, für den Start. Ich glaube, dass Kölner nochmal was verändert. Vielleicht ist es auch Srelak. Sally wird wohl spielen, glaube ich. Ich glaube irgendwie, dass Sally spielt. Ishak ist auch klar. Behrens ist auch klar. Die Abwehrkette stellt sich fast davon alleine auf. Ich glaube nicht, dass Valentini jetzt seinen Platz schon verloren hat gegen Bauer. Dafür war, außer er ist verletzt. Also ist dann im Mittelfeld, was sich noch bewegen könnte. Da glaube ich schon, dass es nochmal Veränderungen gibt. Und ich glaube, dass es den Fuchs erwischt.
Felix, wie geht's dir?
Ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass es Fuchs erwischt, weil er hat eigentlich, also bei dem Pokalspiel war er für mich mit der beste Spieler auf dem Platz.
Absolut, gebe ich dir recht. Aber
wenn er sich wieder, also er hat sich gut präsentiert, wenn er jetzt wieder gut trainiert, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er ihn vielleicht von Anfang an reinbringt. Also ich bin gespannt, aber auf den Außenpositionen gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Löwen vielleicht auf Sally oder Srelak-Position spielt. Aber bei Fuchs bin ich mir wirklich unsicher. Ich würde ihm auch gönnen, weil er, wie gesagt, eine gute Leistung gemacht hat, vielleicht gegen Hertha mal sein erstes Bundesligaspiel zu machen. Ansonsten, wie gesagt, Abwehrreihe ist eigentlich gesetzt, außer Valentini fällt jetzt mit den muskulären Problemen länger aus. Ishak ist auch gesetzt. Also ich kann mir eigentlich nur die Außenbahn oder Fuchs vorstellen und Fuchs würde ich sogar tendieren, dass er vielleicht sogar bleibt.
Ja, sind wir gespannt, was dann am Ende passieren wird. Felix wird live vor Ort sein, schätze ich mal, mit den Klubberern 04 aus Berlin. Alles andere würde mich stark verwundern. Und zum Abschluss kommt natürlich die allseits beliebte Rubrik. Und dieses Jahr werten wir sie vielleicht dann endlich mal aus. Tippen. Wie geht das Spiel aus, Alex?
Ich bin mal ganz, ganz vorsichtig und denke mal 1-1 tippe ich mal.
Felix, wie geht's dir? Wie geht die Partie am Ende aus?
Da ich bei Clubspielen nie schlechte Erfahrungen im Olympiastadion hatte, sage ich, es wird ein 2-1 für den Club.
Ich glaube, ich habe den Club nur einmal im Olympiastadion spielen sehen. Das war sehr nervenaufreibend. Das war nämlich in der Abstiegssaison. aber am Ende ja mit Happy End. Ansonsten habe ich aber durchweg positive Erfahrungen mit Spielen in Berlin gemacht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht so richtig daran. Ich tippe 2-2 und bedanke mich bei Alexander Endel von Club Fans United, bei Felix Völke und natürlich bei allen Hörern. Wir sind dann, wie gesagt, am Dienstag oder ich bin am Dienstag schon wieder für euch da. Dann gibt es das nächste Gegnergespräch eben gegen Hertha BSC und dann sind wir natürlich auch nächste Woche wieder da, wenn dann das Spiel gegen Hertha BSC zu analysieren ist. Außerdem möchte ich euch noch auf ein neues Format hinweisen. Jakob Lexer, letzte Woche ja auch in der Saisonvorschau zu Gast, der wird in dieser Woche die Premierenfolge von Entenmanns Ecke präsentieren. Es geht um die Nachwuchsmannschaft des 1. FC Nürnberg, also schaltet auch da ein, lade die Folge runter, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook und dann, wie gesagt, sind wir nächste Woche mit der Analyse vom Hertha-Spiel wieder da, hier auf meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.